Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich stelle mir vor, wie Jesus und seine Freunde eine recht freudige, fröhliche Meute gewesen sind. Denn Jesus hatte mehr Freude als alle über diesen Planeten gelaufen sind. So steht es jedenfalls in der Bibel. Ich lege euch einen Satz vor, der ist vielleicht ein bisschen geheimnisvoll an einer Stelle, aber ich erkläre es gleich. Dort steht, du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dich dein Gott gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alles andere. Deshalb hat dich Gott, dein Gott, es geht Jesus, deswegen hat dich der Vater im Himmel mit mehr Freude gesalbt als mit allen anderen, als alle anderen. Ich bin da vor kurzem über diesen Vers in der Bibel gestolpert und dachte, nicht schlecht. Das ist überhaupt gar nicht das Bild, das ich von Jesus kenne aus Jesus-Filmen. Da kommt er eher so wie ein Steuerprüfer daher. So ein bisschen ja, humorlos, genau, kritisch. Nichts gegen Steuerprüfer, braucht's auch. Ich hoffe, es gibt heute ja keinen Steuerprüfer. Alles gut, also, aber jetzt habe ich wieder was gesagt, tut mir leid. Aber oftmals so bei Jesus-Filmen, wenn man die so sieht, da liegt die Freude im Ernst und da gehst du zum Lachen in den Keller und nur mit Schmerzen kommt's von Herzen. Jetzt vor kurzem sagte mir eine, dass bei der Filmreihe The Chosen sich ihr Bild von Jesus gewandelt hat, weil sie gesagt hat, da habe ich das erste Mal in einem Film Jesus gesehen, der lacht, der freundlich ist, der so von Herzen fröhlich ist. Da dachte ich, sehr schön. Freude ist ja zugegebenerweise nicht das allererste, was Leute mit Christen verbinden. Aber dabei ist Freude jetzt nicht nur die Goldrandverzierung auf der Tasse, sondern Freude ist die Natur des Himmels. Und deswegen hatte Jesus mehr Freude als alle anderen. Ich stelle mir vor, wie Jesus der beste Witzeerzähler war, wie Jesus so die beste Situationskomik drauf hatte. Aber jetzt nicht nur im Grinsen dann, sondern einfach, der hatte mehr Freude als alle anderen, sagt die Bibel. Herrlich. So, und jetzt halt dich fest bei dem, was ich dir noch aus der Bibel vorlese. Noch ein Satz. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern. Er sagte, ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Also eigentlich müsste jetzt ein Boah hier durchgehen. Vielleicht habt ihr es auch nie gehört. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass Jesus mehr Freude hatte als alle anderen. Das habt ihr mitgekriegt. Nein, zu zeitig. Und jetzt sagt Jesus, dass er mit seinen Jüngern geredet hat, damit seine Freude seine Jünger erfüllt und seine Freude vollkommen macht. Boah, ja, gut, super. Super, ihr seid wenigstens noch da, ihr Heuchler. Nein, also seid noch da, super. Das, wenn man das zusammennimmt, das heißt ja, dass diese Freude, die Jesus hatte, die größer ist als alle menschliche Freude, dass er diese Freude seinen Nachfolgern schenkt, dir. Jetzt könntest du gleich denken, naja, viel spüre ich davon aber nicht. Was soll mir das dann bringen, wenn ich dann in der Bibel lese, dass er mir so eine übermenschliche Freude gibt? Bevor ich über diese Bedingungen zu der Freude rede, muss ich allgemein etwas zu Verheißungen sagen, die Jesus uns gibt, also zu Versprechen, die er uns macht. Du könntest sagen, ich spüre nichts von dieser übermenschlichen, von dieser übernatürlichen Jesus-Freude in mir, also ist es scheinbar nichts, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich bin eher ein bisschen so der Trübsinnige, ist vielleicht Gottes Wille für mich. Wenn er es wollte, würde es ja mir geben. Aber diese Art über Versprechen von Gott zu denken, ist eine gefährliche Achtlosigkeit in der Theologie. Nämlich die besagt, was immer Gott will, das geschieht auch. Das ist aber falsch. Das ist nicht wahr. Gott will zum Beispiel, dass niemand verloren geht. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Aber viele Menschen gehen verloren, sagt die Bibel, und wir erleben das, viele Leute verpassen das Ziel, das Gott ihnen gegeben hat, nämlich diesen Himmel, die Gemeinschaft mit ihm nach dem Tod. einfach weil sie Gott nicht annehmen. Es geschieht also nicht einfach alles, was Gott will. Gott will auch, dass wir ihm immer ähnlicher werden, unserem Charakter, wie wir ticken, wie wir denken, fühlen, reden, handeln, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Die Bibel nennt das Heiligung. Doch wir schaffen das immer wieder, uns erfolgreich gegen Gottes Erziehungsmaßnahmen zu wehren. Wir halten bockig an unserem Stolz und an unserer Unvergebenheit anderen gegenüber fest. Und da kann Gott wollen, wie er will. Wenn wir nicht wollen, tut sich nichts. Es geschieht nicht einfach alles, was Gott will. Ich will unsere Rolle als Menschen nicht überbetonen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will sie aber auch nicht herunterspielen. Die Bibel macht unmissverständlich klar, es gibt einige Dinge von denen, die Gott will, die passieren. Und Gott fragt dich dann nicht, was du davon hältst. Er macht's einfach. Zum Beispiel sagt er, Jesus wird wiederkommen und diese Zeit hier irgendwann beenden. Er wird wiederkommen. Das kannst du gut finden oder nicht. Er fragt dich nicht danach. Er wird's einfach machen. Es gibt aber andere Aspekte von Gottes Willen, die hängen von deiner Kooperation ab. Dass du mit Gott kooperierst, dass du dein Vertrauen auf das setzt, was Gott sagt. Das nicht zu verstehen, das führt dazu, dass wir einen minderwertigen Lebensstil führen. Einen, wo Gott sagt, ich hätte es mir ganz anders für dich gedacht. Zum Beispiel einen freudlosen Lebensstil, wo Gott sagt, ich hätte mir so viel Freude in dein Herz vorgestellt. Und dann schieben wir alles, was nicht so läuft, auf Gott und sagen, ja, es ist Gottes Souveränität, Gottes Wille ist groß. Er scheint es vermutlich nicht zu wollen. Einer der zentralen Begebenheiten in der Bibel ist die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Gott hatte denen bereits seit langem ein Land versprochen mit der Beschreibung, dort fließen Milch und Honig. Und als Israel noch auf der Flucht aus Ägypten war, auf dem Weg dorthin in dieses Land, war dieses Land Kanaan noch bewohnt von Nationen, die ihre Kinder geopfert haben, also verbrannt haben, ihre Kinder getötet haben für irgendwelche aus Stein oder Holz geschnitzten, gemeißelten Götzen, wo sie sich eingebildet haben, die helfen. Diese Nationen waren in die schrecklichsten Praktiken involviert, die die Menschheit gesehen hat. Und Gott wollte dieses Böse auslöschen. Und er wollte die Städte, die sie gebaut haben, die Weinberge, die sie angelegt haben, die Gärten, die sie gepflanzt haben, das Vieh, das sie gezüchtet haben, alles das wollte er seinem Volk Israel als Erbe geben. Es waren schätzungsweise 2 Millionen Israeliten, die aus Ägypten geflohen sind. Es waren 2 Millionen Israeliten schätzungsweise, die von Gott dieses Versprechen bekommen haben. Ich bringe euch in dieses Land. 2 haben dieses Versprechen erlebt. Es gehört mir zu den schrecklichsten Erfahrungen, die die Bibel bringt. Sie sahen dieses Versprechen von Gott nie, haben nie einen Fuß dort reingesetzt. Aber nicht Gott war dran schuld, sondern es war die Frucht ihrer Furcht. Als die Israeliten an den Grenzen ihres gelobten Landes standen, sagte Mose zu ihnen, schaut euch um, der Herr, euer Gott, hat es euch ausgeliefert. Geht und nehmt es in Besitz, wie es der Herr, der Gott, eure Vorfahren gesagt hat. Habt keine Angst und seid nicht mutlos. Und jetzt kommt das Wort, das oftmals unsere Freude verhindert. Denn die Israeliten sagten jetzt, aber. Und der Mose gibt es wieder, der sagt, doch ihr gabt mir alle zur Antwort, lasst uns zuerst Männer losschicken, die das Land für uns erkunden sollen. Sie sollen herausfinden, wie wir am besten ins Land kommen können und wie die Städte sind, zu denen wir kommen werden. Menschlich betrachtet, total sinnvoll. Also wenn du schon dort einen Angriff startest, sollst du erstmal ein bisschen auskundschaften, ne? Kleines Spionageflugzeug drüber fliegen lassen. Mal gucken, wie sieht es dort aus. Menschlich sinnvoll. Aber das war dieses menschliche Aber, das Gottes Freude gebrochen hat, die er ihnen schenken wollte. Wenn sie einfach doch nur losgegangen wären. Was brachte denn die Aktion mit den Kundschaftern? Die kamen zurück und die haben dem Volk solche Angst eingejagt, dass alle lieber wieder als Sklaven in Ägypten leben und dort sterben wollten. Sie erzählten von Riesen, in deren Augen sie wie Heuschrecken waren. Der Aufschrei war groß. Die Frucht ihrer Furcht war, dass sie sich geweigert haben, auch nur einen Fuß in das Land zu setzen, das Gott ihnen versprochen hat. Und dann folgten diese 40 Jahre Wüstenwanderung, bis diese Generation gestorben war. Außer die beiden. Die beiden von den Kundschaften, die gesagt haben, Gott hat es uns versprochen, also gehen wir dort rein. Wir müssen keine Angst haben. Erst die nächste Generation kam in diesen Genuss, in die Freude dieses Landes, dieses Versprechens von Gott. Tja, wie heißen die Riesen, die dir die Freude rauben? Und wie kommt es, dass du sie mehr im Blick hast als Gottes Versprechen seiner Freude? Ich hatte den Abgabetermin von 2 Texten schon 3 Wochen überzogen. Die Auftraggeber waren alles andere als glücklich darüber. Zu Recht, denn jeden Tag, den ich wieder nicht lieferte, versetzte sie ja in Stress. Weil sie hatten auch wieder Leute, die abhängig waren, dass sie ihr Zeug abliefern. Und das setzte mich mehr und mehr unter Druck. Und diese Situation machte mir Stress und raubte mir jede Freude an der Arbeit. Und so entstand erst recht keine kreative Idee. Und dann, 3 Wochen waren schon rum, zu spät, es war 22.30 Uhr, der Rest meiner Familie schlief, ich saß am Schreibtisch, starrte auf meinen Laptop, aber nichts ging. Also entschloss ich mich, einen Spaziergang zu machen. Ich habe so meine Gebetsspaziergangsrunde durch die Dresdner Heide, eine Stunde und eine Runde, die so eine halbe Stunde geht. Bevor ich unproduktiv am Laptop rumsitze, kann ich auch durch den Wald gehen, beten. Es war zwar finster, ich bin jetzt ein kleiner Schisser, aber ich dachte, ich gehe es trotzdem. Gibt es ja noch welche, die im Dunkeln manchmal ein bisschen Angst haben? Oh, ich bin ja alleine, danke. Als ich das Grundstück verließ, sagte ich zu Jesus, Jesus, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe keine Idee. Nach ungefähr 100 Metern stiegen einige Sätze aus der Bibel in meinem Herzen auf. Es waren so eine Zusprüche von Gott, Versprechen. Also das, dass er uns versorgt, dass wir auf ihn schauen sollen und er gibt uns, was wir brauchen und so weiter und so fort. Nach weiteren 100 Metern fragte ich mich, wieso ich nicht einfach auf diese Worte von Gott vertraue. Meine Riesen vor Augen hatte ich diese Wahrheiten ganz aus dem Blick verloren. Nach nochmal 100 bis 200 Metern entschied ich mich, darauf zu vertrauen. Wer weiß, wo ich wohne, in der Neuländer Straße, da oben an der Autobahnabfahrt Wilder Mann. Von meinem Haus bis zum Waldspielplatz sind es so 500 Meter. Als ich am Waldspielplatz angekommen war, nach 500 Metern, dachte ich, den Spaziergang kannst du dir sparen. Musst du jetzt nicht durch den finsteren Wald. Kannst gleich wieder nach Hause gehen, weil es war Frieden in meinem Herzen eingezogen. Und diese Einsicht, dass Gott ja mir Versprechen gegeben hat, dass er mich versorgt, die löste Freude in mir aus. Ich bin mit einem Grinsen zurückgelaufen, unser Haus, habe mich an den Schreibtisch gesetzt vor einen Laptop und hatte keine Idee. Und als ich dort eine Weile ohne Idee saß, kam der Zweifel wieder hoch, ob das jetzt nicht alles nur Einbildung war, diese 500 Meter bis zum Waldspielplatz. Hätte ich doch eine ganze Stunde beten müssen, um Gott noch was abzuringen. Kennst du das? Nee, ich habe mich entschieden, dieses Bibelwort, das ich gerade im Herzen hatte, ich halte daran fest, Gott wird es geben. Und bin vor meinem Laptop sitzen geblieben. 2-3 Stunden später war ich fertig, ich war auch müde, aber ich ging glücklich ins Bett. Wie heißen die Riesen, die dir die Freude rauben? Wir müssen aber nicht wirklich über diese Riesen reden. Denn das Reden über die Riesen war ja genau das, was den Israeliten ihre Freude verdorben hat. Den eigentlichen Riesen, gegen den sie hätten kämpfen müssen, den hatten sie ganz übersehen. Dieser Riese, das war ihr eigensinniges, ihr widerspenstiges, ihr furchtsames und ihr misstrauisches Herz. Ihr Herz, das bei allem, was Gott sagt, ein Aber hervorbringt. jede Zusage von Gott, aber ihr Herz, das sich irgendwie schwer damit tut, zu tun, was Gott wollte. Wir vertrauen schon auf Gott, aber die Hauptbotschaft des britischen Erweckungspredigers Smith Wigglesworth war ganz einfach. Ich lese, was in Gottes Wort steht. Ich glaube, was in Gottes Wort steht. Ich tue, was in Gottes Wort steht. So schön. Ich lese es, ich glaube es, ich tue es. Ein einfacheres Rezept für Freude gibt es nicht. Bevor Jesus seinen Jüngern seine Freude versprochen hat, nannte er die Bedingung. Und die ist das Gleiche. Die heißt nämlich, wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Damit Gottes Freude in dir ist, erzählt dir Jesus keinen Witz. Er beschenkt dich auch nicht mit schönen Momenten, damit du Freude hast, sondern er sagt dir, hör auf mich. Tu, was ich sage. Dann wird meine Freude dich erfüllen. Ich bin immer wieder begeistert, wie einfach diese phänomenale, weltverändernde Botschaft von Jesus Christus ist. Kein großes Getue, keine großen Hürden, die Jesus vor uns hinstellt, keine Riesenversprechen, die man sowieso nie kriegt. Nur eine einfache Bedingung. Und die heißt Hingabe. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Nicht zum Beifahrer, sondern zum Fahrer. Nicht zu deinem Angestellten, sondern zu deinem Chef. Nenn es, wie du es willst. Hingabe. Lies, was Gott sagt. Glaub, was er sagt. Tu, was er sagt. Eine Gemeinde, die sich scheut, einer jungen Generation den Gehorsam gegenüber Gottes Wort zu lehren, beraubt sie der Freude an Gott. Eine Gemeinde, die nur noch zur Identifikation mit gewissen Themen aufruft. Eine Gemeinde, die es nicht mehr für notwendig hält, die uneingeschränkte Hingabe an Gott vorzuleben und einer jungen Generation lieb zu machen, enthält ihnen die Freude an Gott vor. Eine Gemeinde, die den Gehorsam gegenüber Gottes Wort nicht mehr wichtig nimmt, wird mit der Zeit ein trauriger Haufen. Da kannst du noch so viel Spaß organisieren. Aber Freude wird nicht rauskommen. An Misstrauen und an Ungehorsam Gottes Wort gegenüber stirbt die Freude. Ein geteiltes Herz verliert die Freude an Gott. Ich erinnere euch nochmal an etwas, was eine junge Frau letztes Jahr vor ihrer Taufe hier erzählt hat. Sie erzählte, dass sie mit 13, 14 Jahren durch eine Predigt in einem Gottesdienst kapiert hat, wow, krass, dieser Jesus, der will ja wirklich mit mir was zu tun haben. Der erzählt nicht nur irgendwas, sondern den interessiert ja echt, wie es mir geht. Und er kümmert sich auch. Und da hat sie das erste Mal entschieden, mehr mit Jesus zu tun haben zu wollen. Dann ist sie in der Schule in eine Freundesgruppe gekommen, die ganz anders gelebt hat, als es in ihrer Gemeinde ihr vorgelebt wurde oder auch als es in ihrer Familie ihr vorgelebt wurde. Und sie erzählte, mir war es immer ganz wichtig, dass ich den Menschen gefalle und dass ich mich ja irgendwie auch annehmen, dass sie mich annehmen sollen und ich dazugehöre. Das hat mich ganz schön geprägt in dieser Zeit. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich in zwei Welten leben. Einmal in der Schule mit meinen Freunden und einmal hier zu Hause in der Gemeinde. Die Folge davon war, dass sie sich distanziert hat. Sie hat weniger von sich erzählt, von dem, was sie tut, weil es ja nicht zu dem passte, wie Christen sonst sind. Sie sagte dann, was ich ganz krass gemerkt habe, war, dass ich einfach übelst die Freude am Leben verloren habe. Und dann einmal, nachdem ich wieder mit meinen Freunden zusammen war, ging ich nach Hause. Es hat mich irgendwie unerfüllt zurückgelassen. Da hat mich plötzlich dieser Gedanke voll und ganz eingenommen, als wenn Gott neben mir steht und mich fragt, okay, jetzt machen wir hier mal Stopp. In welche Richtung läufst du jetzt? Kommst du zu mir wieder zurück? Ich warte auf dich. Oder läufst du weiter diesen Leuten nach? Sie erzählt dann letztes Jahr her, dass es so ein klarer Moment für sie war, dass sie auf der Stelle, auf dem Heimweg von der Schule entschieden hat, okay, Jesus, dann ziehen wir hier einen Schlussstrich. Ich komme wieder zu dir. Das brachte für sie die Konsequenz mit sich, dass sie aus ihrer Freundesgruppe raustreten musste. Sich Jesus hingeben hat nicht immer die Konsequenz, dass du von Freunden dich trennen musst, aber hier war der Einfluss so stark, dass sie raustreten musste. Sich dieser Prägung entziehen musste. Und sie sagte dann zum Schluss von dem, was sie da erzählt hat, es ist so cool, dass Jesus jetzt echt wirkt seit 2,5 Jahren und ganz viel Neuanfang schenkt. Neues Leben und vor allem wieder neue Freude. Ist das nicht verrückt? Du kannst zahllose Bücher kaufen mit ebenso zahllosen Tipps, wie du ein Leben mit Freude führen kannst. Und Jesus sagt es in einem Satz: Gib dich mir hin. Tu, was ich sage. Jede Halbherzigkeit raubt dir Freude an Gott. Ja, es hat seinen Preis. Dieses junge Mädchen musste ihren Freundeskreis in der Schule verlassen. Auf Jesus zu tun und zu hören und zu tun, was er sagt, das bedeutet manchmal, dass wir Jesus etwas in unserem Leben abschneiden lassen. Und genau davon redete Jesus, bevor seine Freude versprochen hat. Er verglich die Beziehung zwischen uns mit ihm mit einem Weinstock und wir sind da dran, die Reben. Auch wenn ich im Garten 2 Weinstöcke stehen habe, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe da noch nie dran rumgeschnitten, das macht meine Frau. Aber ich habe mir erzählen lassen, dass so ein Weinstock einfach irgendwo hinwächst. Und manchmal so einen langen Trieb hat und da wächst nicht mal eine Traube dran. Und obwohl das so schön aussieht, dieser lange Ast mit diesen Blättern, der muss einfach weggeschnitten werden. Und ich habe mir sagen lassen, dass manchmal der voller Trauben ist und da gibt es große Trauben und kleine Trauben. Und ich würde ja sagen, lass alles wachsen. Es ist schade um jede Weinbeere, die ich am Ende nie essen kann. Das ist mein Lieblingsobst. Aber die kleinen werden auch abgeschnitten, damit die großen mehr Saft kriegen. Eine Frucht, die Jesus in deinem Leben wachsen lassen will, ist seine Freude. Und Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Frucht tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ich weiß, beschneiden klingt irgendwie nach Schmerz. Mein Friseur beschneidet meinen Kopf regelmäßig. Interessanterweise habe ich dabei noch nie geschrien. Aber das Ergebnis gefällt mir in der Regel. Wir verbinden mit Beschneiden Schmerz und fürchten es. Gott verbindet mit Beschneiden Frucht. Ja, es kann sein, dass es mal unangenehm und schmerzhaft ist, uns Überwindung und Tränen kostet, uns Jesus hinzugeben, ein Ja zu geben. Dabei geht es ihm aber nie darum, dir weh zu tun. Es geht ihm immer darum, dich in eine Position zu bringen, in der du seine vollkommene Freude in deinem Herzen trägst. Es geht ihm immer darum, das abzuschneiden, was dich ausbremst, das abzuschneiden, was dich davon abhält, dass Frucht aus deinem Leben wächst, Frucht, die bleibt. Ein junges, schwer verliebtes Mädchen war bei einem Jugendcamp, bei einer Veranstaltung, redete dann Jesus zu ihr, als sie da so miteinander in der Bibel lasen. Es war, als wenn Jesus sagt, wenn du bei diesem Jungen bleibst, in den du gerade verliebt bist, verläuft dein Leben in diese Richtung. Wenn du mir vertraust, geht dein Leben in eine andere Richtung. Das war ein Schock. Krass. Einen Tag nach diesem Sommercamp ging sie zu ihrem Freund, in den sie wirklich sehr verliebt war, und machte Schluss. Das hat er freilich überhaupt nicht verstanden. Jesus hat mir gesagt, ich soll Schluss. Der hat einfach nur geheult. Und sie auch. Aber sie hat zugelassen, dass Jesus sie beschneidet. Weil Jesus wusste, ich habe einen Weg für dich, auf dem mehr Frucht aus deinem Leben kommt. Ich habe einen Weg für dich, wo dein Herz offen dafür wird, meine vollkommene Freude zu tragen. Unsere Gefühle haben es manchmal ganz schön schwer, dem nachzukommen, was Jesus sagt. Da weinen wir und Jesus sagt, freu dich. Was ich an dir gerade tue, ist lauter Freude. Na, Dankeschön. Aber diese Aufforderung findest du immer wieder in der Bibel. Und zwar in den unmöglichsten Zusammenhängen. Freut euch, wenn ihr für Jesus leidet. Freut euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet. Freut euch, wenn Lügen über euch verbreitet werden. Das gilt ab morgen, hä? Geht los. Freut euch, wenn ihr gehasst und ausgeschlossen und verflucht werdet. Da steht im Lukas-Evangelium sogar, dann springt vor Freude. Bei diesem Satz verstehe ich, wenn Leute die Bibel weltfremd nennen. Weil es ist so ganz anders, als wir ticken, fühlen und denken, oder? Wenn die Leute dich hassen, wenn sie Lügen über dich erzählen, wenn sie hintenrum irgendwelchen Mist erzählen, spring vor Freude. Also sagt Jesus. Wenn das nur ein Ratschlag wäre, wäre es schon absurd genug. Aber genau genommen ist es ein Befehl, den Jesus dir gibt. Ein Freudig-Befehl. Ich weiß, das klingt schräg und unmöglich. Die ersten Christen haben aber genau das erlebt. Sie steckten ordentlich Prügel ein dafür, dass sie von Jesus Christus öffentlich erzählt hatten. Und dann kannst du Folgendes in der Bibel lesen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Freunde, das kann man sich nicht vornehmen. Aber wenn dein Herz ein Herz ist, das sagt, Gott, dein Wille geschehe, du kriegst mein Ja, wirst du in solchen Situationen diese Freude in dir haben. Du kannst dir nicht vornehmen, in irgendwelchen Situationen dann christlich zu reagieren. Es wird einfach nur die Frucht deiner Hingabe sein. Denn Freude ist die Frucht deiner Hingabe, die du heute lebst. Zitat hatte ich schon ein, zweimal und ich habe es vom Uli geklaut. Manche kennen es vielleicht auswendig, aber es ist so gut. Dieser Richard Wurmbrand, der als Christ in Rumänien verfolgt wurde, viele Jahre im Knast zugebracht hat, der schrieb, allein in meiner Zelle, frierend, hungrig und in Lumpen, so tanzte ich jede Nacht vor Freude. Manchmal war ich so voller Freude, dass ich dachte, ich würde zerspringen, wenn ich sie nicht irgendwie ausdrücken könnte. Das ist nicht logisch. Das ist Jesus. Seine Freude. Denn er ist mit im Gefängnis. Man kann uns von Ort zu Ort hetzen. Doch unsere Heimat verlieren wir nicht. Die tragen wir in uns. Jesus. Sie können uns wegsperren, doch wir verlieren unsere Freiheit nicht. Denn die tragen wir in uns. Jesus. Gott hat bis heute das Leid nicht aus unserer Welt rausgenommen. Es gibt Nöte, da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst, es ist nichts Gutes zu erkennen. Kein Sinn und erst recht nicht die Handschriften des guten Vaters im Himmel. Und ja, es gibt Situationen, in denen gibt Gott keinen Freudig-Befehl, sondern gibt Gott den Befehl, weine mit. Steht im Römerbrief, weint mit den Weinenden. Es gibt Situationen, da sammelt Gott einfach nur deine Tränen in seinem Gefäß. Steht im Psalm 56, du zählst alle meine Klagen, sammle alle meine Tränen in deinem Gefäß. Du hast doch jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Keine unserer Tränen entgeht Gott. Und manche davon trocknet Gott erst in der Ewigkeit. Wir kriegen hier nicht auf alles eine Antwort, Freunde. Ja, Gott hat bis heute das Leid nicht aus unserer Welt herausgenommen. Er hat aber seinen Trost und auch seine Freude in unsere Welt gebracht. Mitten rein. Und da hat Jesus etwas von uns angenommen, damit er es mit uns gemeinsam hat. Nämlich Leid, Schmerz und Tod. Damit er mitfühlen, damit er mitleiden kann. Damit er diese Last tragen kann mit uns und für uns. Die Bibel sagt, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unsere Schmerzen. Gott wurde Mensch, um mit uns zu fühlen. Und weil er mit uns weinen kann, können wir uns mit ihm freuen. Da Bibel steht, Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Das hat Jesus nicht mit uns gemeinsam. Er teilt zwar seine Freude mit uns, damit wir diese Freude empfinden, aber er teilt nicht unsere Sündhaftigkeit mit uns. Erinner dich, er gehorchte seinem Vater im Himmel und blieb damit in seiner Liebe. Deshalb hatte er mehr Freude als alle anderen. Deshalb konnte er auch bei der Bestrafung von Sünde unseren Platz einnehmen, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens kommen können. Jesus starb am Kreuz unseren Tod und beschenkt jeden mit seinem Leben, der ihm vertraut. Er beschenkt uns mit seiner Freude. Weil er für alles bezahlt hat, was Gott uns mit Recht vorwerfen kann. Er kann uns aber freisprechen. Und wisst ihr, genau da erlebe ich tiefe Freude bei mir und bei anderen Leuten. An dem Punkt, wo ich Vergebung zugesprochen bekomme. Mancherorts nennt man das Beichte. Da sprichst du Dinge an und aus, die du getan hast, obwohl du weißt, dass Gott es sich anders gedacht hat. Wo du halbherzig warst. Und dann kommt der herrliche Moment, in dem dir dein Mitchrist Vergebung zuspricht. Im Namen von Jesus Christus. Das war der erste Auftrag, den Jesus seinen Freunden gegeben hat. Er hat gesagt, wem er die Sünden vergibt, den sind sie vergeben. Und da fängt ein Gesicht wieder an zu strahlen. Wenn du dich auch zu dem Gespräch hingeschleppt hast, weil Scham dich niedergedrückt hat, schwebst du von dieser Beichte zurück. Sünde bekennen und Vergebung zugesprochen bekommen, das ist wie Benzin und Feuer für deine Freude. Da geht gewaltig was los. Ich war mit meinem Freund im Auto unterwegs zu einer Veranstaltung in Norddeutschland. Wir spielten dort einen Konzertgottesdienst. Und eine Sünde machte mein Herz schwer. Und ich hatte schon gesagt, tut mir leid, aber irgendwie mein Herz ist nicht fröhlich geworden. Ich weiß, was ich in solchen Momenten machen muss. Ich muss zu einem Mitchristen gehen. Ich konnte dort nicht zu einem Mitchristen gehen. Da saß einfach nur mein Freund neben mir. Was heißt einfach nur? Der saß da, super. Also nach ein bisschen Ringen habe ich es ihm erzählt. Und dann hat mein Freund das gemacht, was Jesus von ihm erwartet. Nämlich, dass er mir Vergebung zuspricht. Und von da an war mein Herz leicht und ich konnte dieses Konzert singen. An hunderte Auftritte kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber an diesen. An den kann ich mich wieder immer erinnern. Weil ich dort mit einer Freude gesungen habe. Weil er mir Vergebung zugesprochen hat im Namen von Jesus. Ich sage nur, Benzin und Feuer bekennen. Das ist, Sünde bekennen ist wie Benzin und Feuer für unsere Freude. Sünde ist ein Freudenkiller und der Teufel ist ein Lügner durch und durch. Vorher redet er dir die Sünde klein und macht dir weiß, dass es harmlos ist und keine Folgen hat. Und danach macht er die Sünde so riesengroß, als wenn Jesus sie nie vergeben könnte. Weil er einfach ein Lügner ist durch und durch. Bekennen und Vergebung, Feuerwerk der Freude. Als ich jung war, also ich halte mich immer noch für jung, aber egal. Ich sag mal, als ich jünger war, wurde öfters ein Lied gesungen, so vor 20 Jahren, 25 Jahren. Ein Lied, bei dem ich lange nicht von Herzen mitsingen konnte. Es heißt nämlich, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Mir stand schon damals deutlich vor Augen, was in meinem Denken, Reden und Tun nicht so ist, wie Gott sich das vorstellt. Scham dämpfte meinen Gesang bei diesem Lied. Scham dämpfte meine Freude. Ich hatte noch nicht verstanden, dass Gott sich an mir freut, weil er mich liebt. Ich verband seine Freude immer noch mit meiner Leistung, dass ich alles richtig mache. Heute singe ich das Lied von Herzen voller Freude, weil ich Gnade verstanden habe. Gott schenkt mir etwas, was ich nicht verdient habe. Er schenkt mir seine Freude. Frei von Scham, dafür voller Dankbarkeit, kann ich dann diesen Satz aus der Bibel lesen, in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Und ich genieße, dass Gott sich an mir freut. Und das ermutigt mich noch mehr, mich ihm hinzugeben, mein Herz weit zu machen, dass seine Freude mich erfüllt. Und ich genieße den Segen am Ende des Gottesdienstes. Insbesondere dann, wenn es der aaronitische Segen ist. Ihr werdet den heute noch hören. Dieser aaronitische Segen, den hatte Gott dem Volk Israel, dem Aaron, dem Priester, gesagt. Und gesagt, so sollst du meine Kinder segnen. Da geht so. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wann leuchtet ein Gesicht über jemand anderem? Ich habe das am häufigsten erlebt, als ich mit meinen Kindern, als sie noch Säuglinge waren, im Kinderwagen durch den Stadtteil gefahren bin oder hier in die Gemeinde kam. Denn dann haben etliche von euch sich über den Kinderwagen gebeugt. Das Gesicht hat gestrahlt. Das Kind da drin hat vielleicht geschlafen, es hat gar nichts gemacht, hatte die Augen zu, hat nichts gemacht. Aber euer Gesicht hat über dem Baby gestrahlt. Da hast du dein Angesicht leuchten lassen über einem Kind. So strahlt Gott über dir. Und Jesus ist gekommen, damit dieses Strahlen nicht nur über dir ist, sondern in dir. Und das Einzige, was er sagt, ist, gib dich mir hin. Keine Halbherzigkeit. Gib dich mir hin. Es war vielleicht ein langer Ritt heute Morgen, aber ich war auch 3 Wochen weg, also musste ich nachholen ein bisschen was. Nochmal, es gibt diese Verheißung der Freude. Jesus, der mehr Freude hatte als alle anderen. Und Jesus sagt, meine Freude gebe ich dir. Das ist dieser Umgang mit Verheißung. Wenn du die nie erlebst, sag nicht einfach, Gott will das scheinbar nicht für mich. Greif zu. Dieses Rezept der Freude, ich lese, was in Gottes Wort steht. Ich glaube es, ich tue es. Ja, manchmal heißt es, dass Gott dich beschneidet. Aber nie, um Schmerz zu machen, sondern um Frucht zu bringen. Und egal, was du gerade Schmerzvolles vielleicht durchgehst, Gott fühlt mit. Er sammelt deine Tränen in seinem Gefäß. Und da, wo du dich Halbherzigkeit hingegeben hast, ich sag's dir nochmal, Sünde bekennen ist wie Benzin und Feuer für deine Freude. Und dann stell dich hin vor Gott und sing, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern, an mir. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, deine Zusagen. Und ich danke dir, dass du keine unüberwindbaren Hürden vor uns hinstellst. Und ich danke dir, dass du nicht uns irgendwas Herrliches ausmalst, wo wir eh nie rankommen, sondern dass du es so einfach machst. Dass du einfach uns aufforderst und sagst, hör mit deinem Aber auf. Gib dich mir hin. Und Jesus, du weißt, da können wir schon Jahrzehnte Christen sein und rutschen doch wieder in das Aber rein, tragen Halbherzigkeiten mit uns rum. Und ich bitte dich, dass du uns eine Woche gibst, wo Licht an Dinge kommt, wo gerade noch Schatten drauf liegt. Und das nächste Woche, die Freude hier im Gottesdienst in uns größer ist als diese Woche. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben, vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.